viel Zeit braucht es eigentlich, um sich nach einem Krieg wieder zu versöhnen? Der Bosnienkrieg ist 30 Jahre her und die Bevölkerung des Landes ist bis heute tief gespalten. 11KM erzählt trotzdem eine kleine Geschichte der Hoffnung. Frido Essen hat für Arte Reh eine besondere Reise mit ehemaligen Erzfeinden unternommen. Das Ziel? Versöhnung. Nur müssen sie sich dafür mit den Gräueltaten der Vergangenheit auseinandersetzen. Dass sie das tun, das scheint nicht allen im Land zu gefallen, aber das hält sie nicht auf. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 7. April. Hallo Frido.
Hallo Viktoria.
Frido, du warst im ehemaligen Jugoslawien an Orten, die im Krieg Schauplätze schrecklicher Gewalt waren. Gibt es da einen Ort, der sich bei dir besonders eingebrannt hat von der Reise?
Also besonders eingebrannt hat sich das Lager Celebici. Das ist ein Militärgelände in der Nähe der Stadt Konjic. Und da haben damals Bosniaken und Kroaten, die ja gegen die Serben gekämpft haben, serbische Zivilisten und auch serbische Soldaten und aber auch Frauen gefangen genommen und eingesperrt. Und einer der Menschen, die dort eingesperrt waren, das war Slobodan Milošević, ein Mann, der so um die 60 ist und der war damals im Krieg 1992 dort eingesperrt. Slobodan ist bosnischer Serbe, also der ist sehr groß, also ich würde sagen so 1,90 Meter oder so und sehr, sehr, sehr dünn und wirkt sehr, der strahlt was aus. Er hat schon mal versucht, da hinzufahren zu diesem ehemaligen Lager und dann nochmal zurückzukehren. Und da hat er einen Herzinfarkt bekommen. Und deswegen war das schon eine sehr, sehr heikle Situation.
Um zu verstehen, warum diese Situation für Slobodan so heikel ist, müssen wir, glaube ich, nochmal kurz rekapitulieren, was da passiert ist insgesamt in diesem Bosnienkrieg. Der ist ja nur einer von vielen Jugoslawienkriegen in den 90er Jahren. Was ist da passiert?
Der Krieg in Bosnien und Herzegowina ist ja jetzt schon 30 Jahre her. Und es ist immer noch so, dass da zwischen den verschiedenen Volksgruppen teilweise die Fronten sehr verhärtet sind, weil die sich wirklich alle in diesem Krieg ziemlich schlimme Dinge angetan haben.
Bei Demonstrationen für eine friedliche Beilegung des Bürgerkriegs in Bosnien ist es heute auch in Sarajevo zu Gefechten zwischen Moslems, Serben und Kroaten gekommen. Dabei sollen Scharfschützen wahllos in Menschenmengen geschossen haben. Es wird von mehreren Toten und vielen Verletzten berichtet.
Wenn man sich mit diesem Krieg beschäftigt, das ist so komplex. Also die Unruhen auf dem Balkan fingen ja vorher an, bevor der Krieg in Bosnien ausgebrochen ist. Vorher gab es ja schon einen Krieg zwischen Serben und Kroaten, beziehungsweise zwischen dem ehemaligen, damals noch Jugoslawien und Kroatien, was ja ein Teil von Jugoslawien war. Und irgendwann haben viele dieser Teilrepubliken in Jugoslawien ihre Unabhängigkeit erklärt und auch Bosnien. Und man muss wissen, in Bosnien gibt es eigentlich drei große Volksgruppen. Das sind einmal die Bosniaken, so werden die bosnischen Muslime genannt. Dann sind es die Kroaten und dann die Serben. Und dann gab es da zwei Konfliktparteien am Anfang. Die einen waren wie auf dem Rest oder wie in dem anderen Krieg auch die Serben, die sehr dominant waren, die auch unterstützt wurden dann von der serbischen Armee. Und die andere Gruppe waren halt die Bosniaken und die Kroaten, die sich zusammengetan haben oder die sich versucht haben auch zu verteidigen. Aber die Serben waren sehr überlegen am Anfang. Und dann, das ist halt das Komplexe an diesem ganzen Konflikt, haben sich aber auch die Bosniaken und die Kroaten irgendwann zerstritten, weil sie unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und dann haben auch die angefangen, gegeneinander zu kämpfen.
Der am Wochenende unter EG-Vermittlung ausgehandelte Waffenstillstand in Bosnien-Herzegowina ist heute in mehreren Städten gebrochen worden. Schwerpunkt der Kämpfe zwischen Serben, Moslems und Kroaten war die Hauptstadt Sarajevo. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein.
Dass die Serben natürlich am Anfang die Herrschaft über das Land behalten wollten und übernehmen wollten, ist noch nachvollziehbar. Aber dann diese Konflikte zwischen Bosniaken und Kroaten, die eigentlich zusammengekämpft haben, die werden dann wirklich sehr undurchsichtig und sehr schwer zu verstehen. Es ist halt so eine Spirale der Gewalt und des Hasses immer mehr entstanden. Also es wurde dann in diesem Krieg immer schlimmer und man kann sagen, dass die Serben da schon sehr federführend waren. Die haben auch dieses traurig berühmte Massaker von Srebrenica verübt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Vertreibung von Zehntausenden von Menschen aus dem bosnischen Ort Srebrenica wird mit dem Wort ethnische Säuberung entsetzlich verharmlost. Mit
ermordeten bosnische Serben, also Christen, etwa 8.100 Bosniaken, bosnische Muslime in der Stadt Srebrenica. Unter den Augen der untätigen UNO-Blauhelme. Es war der erste Völkermord auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg.
Und dieser Krieg dauerte insgesamt 3 Jahre.
Von 1992 bis 1995, ne?
Genau, und in diesen 3 Jahren, zwischenzeitlich hat da jeder gegen jeden gekämpft, mehr oder weniger.
Ja, und jetzt ist also Slobodan wieder an einem der Schauplätze dieses grausamen Kriegs. Nachdem er ja schon mal einen Herzinfarkt hatte, als er dahin zurück wollte. Wie ist das dann dieses Mal abgelaufen?
Als wir dann bei diesem Hangar angekommen sind, in dem Slobodan eingesperrt war und in dem er gefoltert wurde, hat er sich nochmal vor den Hangar gestellt und hat nochmal Teile seiner Geschichte erzählt. Also er hat das schon sehr plastisch geschildert, aber ich glaube, so das Allerschlimmste hat er nicht erzählt. Auch nicht so richtig, was ihm angetan wurde.
Hier weint die Erde. Ich war lange hier. 78 Tage lang hatte ich keinen Stuhlgang. Ärzte fragten mich, was ich aß. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
Er hat nur gesagt, er hat 78 Tage keinen Stuhlgang gehabt, weil er nichts zu essen gekriegt hat.
Das alles ist schrecklich, was hier gemacht wurde. Abschlachten, Vergewaltigungen, erzwungener Oralsex. Alles wurde hier gemacht. Schlagen, anzünden, mit Hunger foltern, Zwangsarbeit, all das.
Da war die Stimmung natürlich sehr gedrückt und sehr betreten und alle haben auf den Boden geguckt. Kaum jemand hat sich getraut, ihn anzugucken, als er das erzählt hat.
Die Stimmung war gedrückt, sagst du, alle haben auf den Boden geschaut. Wer war da bei ihm in dem Moment?
Es gibt verschiedene NGOs, die versuchen, diese Menschen wieder zusammenzubringen und auch versuchen, vor allen Dingen diese älteren Menschen, die den Krieg noch aktiv erlebt haben, beziehungsweise die in dem Krieg vielleicht auch gekämpft haben oder eingesperrt waren, die aus den verschiedenen Volksgruppen zusammenzubringen.
NGOs, das sind ja Nichtregierungsorganisationen.
Genau. In dem Fall war es so, dass sie eine Reise organisiert hat, also ein ganzes Wochenende und wirklich Veteranen, Kriegsveteranen und ehemalige Lagerinsassen zusammengebracht hat.
Also Vertreter aller ehemaligen Kriegsparteien standen da zusammen mit Slobodan in diesem früheren Lager, haben ihm zugehört. Was war das für ein Moment?
Das fiel sogar mir schwer, obwohl ich da wirklich nicht dran beteiligt war. Aber selbst mir fiel es schwer, an Orten zu sein, wo ich wusste, okay, hier sind diese Dinge geschehen. Und die Menschen, die jetzt mit mir zusammen hier sind, haben diese Dinge erlebt. Also das geht einem selber auch unter die Haut. Und den Menschen, die da eingesperrt waren, hat man das natürlich vollkommen angesehen und auch angemerkt, wie angespannt die waren und wie schrecklich diese Situation für sie war, da wieder hinzugehen. Das Schöne war halt, dass sie dann hinterher wirklich alle zusammen zu diesem Hangar gegangen sind und Rosen niedergelegt haben und sich die Hände gegeben haben. Und viele von denen waren auch gläubig, haben sich dann bekreuzigt oder... Ja, es wurde nicht viel geredet, aber man hat gemerkt, die Männer, die da jetzt stehen, die meinen das wirklich ernst.
Jetzt hast du gerade von einer richtigen Reise gesprochen. Was ist das für eine Reise?
Mit einem großen Bus, also genau eine Busladung voll Menschen sozusagen, haben sie verschiedene Städten besucht. Und zwar verschiedene Städten, wo früher im Krieg Kriegsgefangenenlager waren. Und aber nicht nur von einer Partei sozusagen, sondern wirklich von allen. Also sie waren sowohl in einem Lager, wo Serben Kroaten interniert haben oder in einem Lager, wo Kroaten Bosniaken interniert haben. Also wirklich alle haben die Opfer, haben die Leidensstätten der anderen gesehen sozusagen. Und diese Bustour, da geht es wirklich darum, also es sind wirklich schreckliche Orte oder das sind Orte, an denen schreckliche Dinge passiert sind. Aber jeder war sowohl Täter als auch Opfer, oder nicht jeder, natürlich nicht jedes Individuum, aber jede Volksgruppe war sowohl Täter als auch Opfer. Mhm. Und darum geht es auch dieser NGO ein bisschen zu zeigen, es wurden nicht nur euch schlimme Dinge angetan, sondern ihr habt auch den anderen die gleichen schlimmen Dinge angetan. Und wir sollten uns jetzt alle zusammenfinden und das gemeinsam aufarbeiten, aber auch uns gegenseitig verzeihen, dass diese Dinge passiert sind. versammelt haben sie sich zunächst einmal in einem Hotel. Da sind sie alle nacheinander angereist. Und für uns als Außenstehende war es sehr interessant. Also einige kannten sich auch schon. Und weil die NGO sagt, sowas muss in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten erfolgen. Man muss ganz, ganz langsam Vertrauen schaffen. Und das haben sie bei einigen auch schon vorher gemacht. Die kannten sich schon von vorherigen ähnlichen Aktionen. Aber es war, wie gesagt, interessant, als Außenstehender so zu beobachten, wie die sich erstmal ganz langsam angenähert haben, wie sich einige dann auch die Hand gegeben haben, wie sie auch erstmal, so hatte man das Gefühl, soweit ich das beurteilen konnte, erstmal quasi unter sich geblieben sind. Aber dann gab es eine große Konferenz, bevor die Bustour losging, wo jeder nochmal quasi seinen Namen gesagt hat und auch erzählt hat, welche Rolle er im Krieg gespielt hat und was ihm widerfahren ist. Und das war schon so der erste Eisbrecher, mehr oder weniger. Also man hatte das Gefühl, okay, sie kommen sich schon ein bisschen näher. Und dann sind sie halt gemeinsam in diesen Bus gestiegen. Und man hat halt auch gemerkt, dass sich einige wirklich schon von vorherigen Treffen kannten. Also die sind sich dann auch wirklich tatsächlich in die Arme gefallen und so. Das war sehr unterschiedlich.
Du warst ja mit dabei, du warst mit auf dieser Bustour. Erzähl mal, wie war das?
Man hat schon gemerkt, viele von denen tragen diesen Krieg oder die Spuren dieses Krieges immer noch so ein bisschen mit sich. Also wirklich teilweise sehr harte Gesichter. Teilweise wurde im Bus dann auch Schnaps getrunken, weil es sie wahrscheinlich wahnsinnige Überwindung kostet, diese Orte wieder zu besuchen, wo sie diese schrecklichen Dinge erlebt haben. Aber teilweise wurde auch gelacht während dieser Fahrt. Also je länger die Fahrt dauerte, desto lauter wurde es auch im Bus, desto mehr wurde sich unterhalten und desto mehr wurde dann auch gelacht. Aber bei einigen war es halt auch so, da hat man gesehen, okay, die sind jetzt sehr, sehr, sehr angespannt. Und bei anderen war es vielleicht so, das kann ich jetzt aber auch nur interpretieren, dass sie das auch so ein bisschen mit diesem Lachen ein bisschen verdrängen wollten, was sie jetzt gleich erwartet.
Und was genau ist das Ziel? Also was erhofft sich diese NGO, die das organisiert, von dieser Busreise?
Genau, und die heißt Center of Nonviolent Action, also Zentrum für gewaltfreie Aktionen. Und da sitzen sowohl Menschen drin, die den Krieg erlebt haben, aber auch junge Menschen. Und wir haben sie in Sarajevo besucht. Und sie wollen wirklich dafür sorgen, dass sowas wie dieser schreckliche Krieg nie wieder passiert. Und wollen aber auch so vorgefestigte Feindbilder abschaffen. Man merkt schon, dass die Ressentiments da noch sehr, sehr groß sind zwischen den einzelnen Gruppen, obwohl sie jetzt schon seit 30 Jahren wieder in Anführungszeichen einigermaßen friedlich miteinander leben. Und eine Aktivistin, die wir da kennengelernt haben, das ist Tamara Cirnovic.
Das ist sehr wichtig, denn unser Land ist immer noch gespalten, obwohl der Krieg schon 30 Jahre her ist. Es gibt viele unsichtbare Grenzen in der Gesellschaft und es ist sehr wichtig, dass junge Menschen sich dessen bewusst sind und Methoden entwickeln, wie diese unsichtbaren Grenzen überschritten werden können.
Die ist kurz vor dem Krieg geboren und die hat wirklich selber erlebt, was es bedeutet, als kleines Kind einen Krieg zu erleben. Die ist nämlich bosnische Serbin, lebte in Sarajevo und musste dann während des Krieges Sarajevo verlassen. Das hat sie aber trotzdem nicht verbittert. Ihre Eltern haben ihr immer gesagt, es gibt auch auf der anderen Seite Menschen, die sind so alt wie du, die fühlen das Gleiche wie du. Das hat sie sehr geprägt. Und deswegen setzt sie sich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren für Versöhnung ein. Der Antrieb von Tamara ist wirklich, dass nie, nie wieder ein Krieg entsteht auf dem Balkan und auch in Bosnien und Herzegowina. Und das ist ihre tägliche Motivation, dass Menschen sich die Hand reichen, die das vielleicht sonst nicht tun würden. Und das ist ihr Antrieb und das merkt man ihr auch an. Was sie da erreicht, darauf ist sie schon sehr stolz.
Es ist ein Schritt, den wir brauchen. Eigentlich sollten wir ihn nicht alleine tun, sondern die gesamte Gesellschaft. Aber ich freue mich, dass wir so viele Teilnehmer versammelt haben. Menschen, die uns vertrauen. Und das macht mich sehr stolz und sehr glücklich.
Da gelingt ein Moment der Versöhnung zwischen Bosniaken, Kroaten und Serben. Ist es überall so, bei den verschiedenen Orten, die dieser Bus anfährt?
Also die Versöhnung der Teilnehmer gelingt an allen Orten. Was nicht überall gelingt, ist, dass die Teilnehmer und dass die Busreise herzlich willkommen ist. Also ein Heliodrom in dem nächsten Lager, was wir besucht haben, auf dem Gelände der Universität Mostar, wurde uns die Tür vor der Nase zugemacht. Als wir an diesem Gelände der Universität in Mostar waren, sind wir da angekommen und die hatten sich auch vorher angemeldet und hatten gesagt, wir kommen hier mit einer Gruppe ehemaliger Kriegsteilnehmer oder Kriegsgefangenen und möchten gerne auf das Gelände und möchten da so eine Gedenkfeier abhalten. Mhm. Und als wir da ankamen, unser Bus fuhr auf das Gelände und es war ein großes Metalltor und das wurde demonstrativ vor unserer Nase zugezogen.
Wie ist das generell in Bosnien-Herzegowina? Wie viel Versöhnung gibt es da heute, über 30 Jahre nach dem Krieg, zwischen diesen Volksgruppen?
Also es ist so, das hat mir Tamara auch erzählt, es wird viel, viel, viel totgeschwiegen. Also sie leben wieder friedlich miteinander, aber oft auch so Rücken an Rücken. Mhm. Also es wird wohl kaum über den Krieg gesprochen. Das ist auch einer der Gründe, warum die NGO von Tamara Schilder bastelt, um darauf aufmerksam zu machen.
Wir platzieren sie an den Orten, die einst Stätten der Gefangenschaft, des Mordes, der Vergewaltigung waren. Oder an Massengräbern. Das heißt, an Orten, die nicht markiert sind, an denen es keine Hinweise dafür gibt, was dort während des Krieges in Bosnien und Herzegowina geschah.
Und dann machen sie Fotos von diesen Schildern und stellen die danach ins Internet. Und sie sagt, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Auch die Politik redet nicht gerne über den Krieg. Und auch die Teilnehmer dieser Busfahrt, von denen haben ja auch einige gesagt, wir sind jetzt hier eine Gruppe, die sich versöhnt, aber eigentlich müsste das gesamte Land sich versöhnen und davon sind wir noch sehr weit entfernt.
Mhm. Also das klingt so, als wollte sich dieses Land insgesamt gar nicht mehr so viel damit beschäftigen.
Es wird wirklich viel verdrängt und ungern darüber geredet, teils wahrscheinlich auch aus Scham, aber teils halt auch, weil diese Ressentiments, die sich im Krieg natürlich dann auch noch stärker ausgebildet haben, weil die natürlich auch immer noch da sind und man den anderen immer noch nicht so richtig traut. Aber es ist wohl auch so, dass sich viele wahrscheinlich auch, wie das oft nach Kriegen ist, schämen für das, was sie da getan haben. Mhm. Und deswegen gar nicht drüber reden wollen.
Vor 30 Jahren, während der Jugoslawienkriege, da galt der Balkan als Pulverfass, eben wegen dieser verfeindeten Volksgruppen. Wie viel ist das heute noch so? Also wie viel Feindschaft oder Eskalationspotenzial ist denn da heute noch?
Also man liest ja auch heutzutage immer mal wieder, dass es irgendwie in Teilen des Balkans Konflikte gibt. Und also wir haben das jetzt selber nicht erlebt während unserer Dreharbeiten, aber mir hat einer dieser Aktivisten gesagt, wenn es auf dem Balkan 50 böse Menschen gäbe, die wieder einen Krieg vom Zaun brechen wollten, dann würde denen das wahrscheinlich gelingen, so traurig das klingt.
Und trotzdem gibt es diese NGOs und diese Männer, die sich mit dieser Busreise, ihrer Vergangenheit und auch diesem Hass, den es heute noch gibt, entgegenstellen. Aber das wurde eben ihnen nicht überall gewährt. Also sie wurden ja an einer Stelle in Mostar nicht reingelassen, hast du erzählt. Wie war das? Was war das für eine Situation?
Wir sind am Tor der Universität Mostar und wir stehen dort mit einer Gruppe von etwa 60 Personen. Und ein Mann steht am Tor und erzählt eine sehr brutale, aber auch anrührende Geschichte, wie er misshandelt wurde in dieser Universität.
Der einzige Kontakt zum Tageslicht war morgens, wenn man den Toiletteneimer leeren musste. Man hatte immer Angst, ihn dabei aufzufallen und geschlagen zu werden.
Die waren nämlich im Krieg in Bosnien und Herzegowina ein Lager, wo Häftlinge interniert wurden, und zwar bosnische Häftlinge, also Bosniaken, so werden die bosnischen Muslime genannt. Und sie wurden interniert von kroatischen Soldaten. Und der Mann erzählt, wie er dort misshandelt wurde. Und plötzlich tritt ein anderer Mann aus der Menschenmenge nach vorne und sagt, ich möchte mich im Namen meiner Kameraden bei dir entschuldigen für das, was sie dir hier angetan haben.
Wenn dir eine aufrichtige Entschuldigung etwas bedeutet, ich als ehemaliger kroatischer Soldat entschuldige mich für die Taten meiner Kameraden, die euch hier diese Dinge angetan haben. Es tut mir sehr leid. Ich kann euch nur eine Entschuldigung in meinem Namen geben, nicht in ihrem. Das sollten sie selber tun.
Und es sind viele hartgesottene Männer, die da stehen mit wirklich harten Gesichtern. Und man sieht, wie vielen von denen die Tränen kommen, als das passiert.
Was hattest du für einen Eindruck? Wie gehen die weg nach dieser Bustour? Was hat das mit denen gemacht?
viele sind sich wirklich in die Arme gefallen, haben sich umarmt, haben sich wirklich intensiv und fest in die Hand geschüttelt. Mhm. Und das sagt Tamara auch.
Ja, und was mir auch wichtig ist, sie sind nicht nur hingegangen, sondern haben gemeinsam an der Niederlegung von Rosen teilgenommen. Es war sehr wichtig zu sehen, dass Insassen unterschiedlicher Nationalitäten und Ethnien Blumen niederlegen.
Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, da hat die Versöhnung geklappt.
Und wenn man in der Lage ist, den Feind in Anführungszeichen zu umarmen, hast du das Gefühl, da konnten Menschen abschließen mit dem, was ihnen passiert ist, zumindest ein Stück weit?
Also ich glaube, so ein Kriegstrauma, das trägt man natürlich wahrscheinlich sein Leben lang mit sich rum, diese schrecklichen Dinge, die man da erlebt hat. Aber man hat gesehen, und das haben sie auch teilweise gesagt, wir hassen uns nicht, sondern wir respektieren uns und sogar noch mehr. Wir sind teilweise, durch diese Aktionen sind wir sogar Freunde geworden.
Warum wolltest du einen Film machen über diese kleine Versöhnung in einem Umfeld, in dem es die noch so wenig gibt?
Man hört nur noch schreckliche Dinge von schrecklichen Kriegen und es muss doch auch was anderes geben. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir ja auch in Europa vor 30 Jahren diesen schrecklichen Krieg auf dem Balkan hatten und habe mir wirklich so die Frage gestellt, was ist daraus eigentlich geworden und wie leben die Menschen da jetzt eigentlich miteinander? Haben die sich wieder vertragen oder versöhnt, in Anführungszeichen? Und da bin ich relativ schnell dann durch meine Recherche auf diese NGO gestoßen und die waren dann auch wirklich am Anfang so ein bisschen misstrauisch. Ja, da kommt jetzt so ein Fernsehteam aus Deutschland jetzt zu uns und will hier mit uns drehen. Aber dann wurde die Kommunikation auch offener und am Ende haben sie gesagt, wir sind das allererste Kamerateam aus dem Westen, in Anführungszeichen, dem sie erlaubt haben, bei sowas dabei zu sein. Und das fand ich dann schon eine große Auszeichnung. Und auch persönlich war das wirklich einer der bewegendsten Drehs, die ich in meinem Journalistenleben hatte bisher. Mhm. Und ich bin da aber wirklich auch mit Hoffnung rausgegangen, weil ich gesagt habe, okay, Menschen können sich auch nach Kriegen wieder die Hand schütteln und sich wieder annähern.
Friedo, vielen Dank dir.
Ich danke auch.
Die Reportage von Friedo Essen heißt Späte Versöhnung nach Krieg und Terror. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek und den Link dahin, den stellen wir euch natürlich nochmal in die Shownotes dieser Folge. Neben den Versöhnungsgeschichten aus Bosnien und Herzegowina, da erfahrt ihr darin auch, wie in Spanien versucht wird, die Wunden durch den Terror der ETA zu heilen. Autor der heutigen Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Adele Messmer, Jan Stahlmann, Jacqueline Bretschek und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss. Und hier noch eine Podcast-Empfehlung. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hat Zuwachs bekommen. 11KM Stories, ein Storytelling-Podcast, bei dem ihr die Autoren bei herausragenden Recherchen begleitet. Erzählt in mehreren Folgen. Los geht's mit Lobbymachenschaften rund um PFAS. Das sind Chemikalien mit ziemlich praktischen Eigenschaften. Sie sind unter anderem wasser- und schmutzabweisend und werden zum Beispiel für Outdoorjacken benutzt oder für Pfannen. Einige PFAS können aber krebserregend sein und gelangen beispielsweise durch Abwasser von Chemiefirmen in die Umwelt, ins Wasser und letztlich in unseren Körper. Der Journalist Johannes Edelhoff und die Journalistin Katharina Felke wollen wissen, warum ist das erlaubt? Sie sind dabei auf eine mächtige Chemielobby gestoßen und auf eine Einflussnahme bis ins Kanzleramt. Die Story »Das Gift in dir«. Hört ihr jetzt im neuen Feed von 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge.